Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Der Mensch-Technik-Podcast ist zurück aus der kleinen Sommerpause, die ich mir, euch, uns gegönnt habe. Die meisten von euch werden auch ihren Sommerurlaub jetzt hinter sich haben. Also ich nehme diese Folge am Anfang Oktober auf. Da ist man eigentlich aus seinem Sommerurlaub zurück. Kleiner Spoiler, ich bin's nicht. Ich habe den Sommer über gearbeitet. Ich habe einen Kundenreport fertiggestellt. War ein sehr, sehr spannendes Thema. Kunde mit einer sehr spezifischen HMI-Technologie. Weit verbreitet, überall vorhanden. Und für den habe ich eine Analyse gemacht. Was ist vorhanden? Wo sind die Perspektiven? Wie sehen Alternativen aus? Am Ende eine Technologie-Roadmap aufgestellt, eine Priorisierung gemacht, welches die Fokusthemen sind. Und ich denke, ich habe den Klienten sehr schön, sehr zukunftssicher aufgestellt, damit sie die nächsten Jahre, das ist ein Automobilzulieferer, die nächsten Jahre in der Autoindustrie überleben. Gerade für die Zulieferer ist es ja extrem kritisch im Moment. Keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Und ja, kleiner Werbeblock. Solltet ihr bei euch in der Organisation diesen Polarstern, den Nordstern, die grobe Ausrichtung, die feine Ausrichtung, die Zukunftsperspektiven, wenn ihr da mal einen Blick von außen braucht, ruft mich an, meldet euch bei mir und dann können wir über alles miteinander reden. Werbeblock Ende. Ich dachte, ich fange die Folge oder die Folgen, die jetzt im Herbst kommen, die jetzt nach der Sommerpause laufen, mit einem kleinen bunten Strauß an, mit so drei Themen, die mir in den letzten Wochen über die Füße gelaufen sind, die mir so auf den Schreibtisch gefallen sind, so mal ein bisschen was, soll ich sagen, nicht allzu Tiefes, nicht allzu Analytisches, sondern eher so ein kleiner Bericht darüber, was mich beschäftigt hat, welche Themen mir einfach aufgefallen sind in den letzten Wochen, dass ich damit mal anfange und euch damit dann, die drei Themen. IFA Berlin, IFA 24 Berlin ist eins von den Themen, die internationale Funkausstellung. Dann ist mir der Begriff Industrie 5.0 über die Füße gelaufen. Ja, zufällig auch, das war so ein Online-Webinar, an dem ich teilgenommen habe von einem Zukunftsinstitut. Und die haben das Thema in den Mittelpunkt gehoben und dachte mir, hey, haben noch nie gehört, kann ich jetzt so gar nichts mit anfangen. Habe gelernt, was das ist, was das sein soll und wo das ganze Thema hingeht. Und wollte euch darüber berichten und dann ähnliches Thema, die 15 Minuten statt. Hat vielleicht der eine oder die andere auch schon mal gehört, den Begriff. Da geht es darum, dass Städte so organisiert werden, dass innerhalb von 15 Minuten, da handelt es sich im Allgemeinen um Laufminuten, nicht definitiv nicht um Autominuten, dass in dieser zeitlichen Distanz alles, was ich gerne haben möchte, erreichbar sein sollte. Also die drei Themen IFA Industrie 5.0 und 15 Minuten statt. Heute kleiner bunter Strauß. Starten wir mit der IFA. Die hieß immer Internationale Funkausstellung. Die gibt es so lange, wie ich denken kann. Also es ist in Berlin immer im Messegelände. Und also als ich Kind war, gab es schon die Internationale Funkausstellung. Ich habe keine Ahnung, wie vielte das jetzt war, seit wie vielen Jahren die da ist. Also gefühlt Seit 100 Jahren gibt es diese Ausstellung und sie heißt jetzt auch nicht mehr Internationale Funkausstellung. Also das Kürzel IFA steht jetzt für Innovation for All. Also Innovation für alle. Das würde im Deutschen auch funktionieren, stelle ich gerade fest. Ja, IFA, Innovation für alle. Man hat wohl festgestellt, dass die Funktechnologien, Radio und Themen, die halt eben vor 50 Jahren, vor 60 Jahren spannend, aktuell, neu waren, gar nicht mehr vorkommen oder nur in sehr geringem Umfang vorkommen. Und dass man deswegen vielleicht dieses Kürzel einfach neu belegt. Aber es bleibt die IFA. Es bleibt immer Anfang September, jedes Jahr in Berlin findet sie statt. Und sie behaupten von sich selber, dass sie die größte Tech-Messe der Welt seien. Ich frage mich, welche Parameter liegen da zugrunde? Welcher ist es jetzt? Die Anzahl der Aussteller, die Fläche, die Anzahl der Besucher, die was auch immer. Da kann man sich ja Unmengen an Sachen vorstellen, die jetzt die größte Tech-Messe der Welt definieren. Für mich ist das eher die CES, auch was die Bedeutung für die Industrie allgemein, aber auch für die Autoindustrie und für mich selber hat, kann ich gleich vorwegnehmen, kleiner Spoiler, ist die CES einfach das Maß der Dinge. Die IFA ist nicht schlecht, ist okay, aber erreicht aus meiner Sicht nicht das Level, wie eine CES es hat. Weder was die Aussteller angeht, noch was die Themen angeht, noch was die Fläche angeht und ganz und gar überhaupt nicht, was den Glamour-Faktor angeht. Der ist natürlich in Las Vegas nochmal eine Hausnummer anders, als er in Berlin ist. Aber 1800 Aussteller aus der ganzen Welt, 187 Keynotes, die gehalten wurden, 215.000 Besucher aus 138 Ländern. Also ist auf jeden Fall mal eine ganze Menge, was da geboten wurde. Die Messe Berlin, ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Sie ist eigentlich, ja, auch so lange, wie ich denken kann, völlig unverändert. Um den berühmten und ja auch sehr, sehr schönen Funkturm in Berlin, also nicht den auf dem Alexanderplatz. Das ist der Funkturm der ehemaligen DDR, das ist ehemaligen Ostdeutschland. Der Funkturm im ehemaligen Westen der Stadt, also den Westberliner Funkturm. Den meine ich, und da außenrum sind diese Messehallen gebaut worden, das ist viel alte Bausubstanz. Es gibt auch ein paar neue Hallen dazu, also so eine bunte Mischung. Man merkt auch, dass da viel mal angebaut worden ist und dann muss man plötzlich eine Treppe rauf, dann wieder eine Treppe runter. Und also nicht wirklich, ja, nicht wirklich schön, nicht wirklich effizient. Ich würde mal sagen, ein wunderschönes Messemuseum, aber nicht wirklich effizient, so wie es jetzt gerade ist. Lage ist auch so lala. Gibt einen U-Bahnhof, einen S-Bahnhof, eine Laufentfernung. Also das passt schon einigermaßen. Mit dem Auto bin ich da in den letzten Jahren nicht mehr angereist. Ich vermute mal, es wird irgendwo Parkflächen geben, aber kann ich niemandem empfehlen. In Berlin ist der öffentliche Nahverkehr so gut, dass man ihn ohne weiteres nutzen kann. Okay, kommen wir zurück zur IFA selber. Es gab ja so grobe Themengebiete, nach denen das Ganze organisiert war. Smart Home, Haushaltsware war ein Bereich, der sehr viel Raum eingenommen hat. Es ging also von Waschmaschinen, Spülmaschinen, Fernseher bis hin zu intelligenten Spiegeln, ganze Smart Home Vernetzung, Steuerung zentral. Da ist sehr, sehr viel geboten und gezeigt worden und hat auch sehr, sehr viel Fläche eingenommen. Und da fragt man sich dann auch immer, frage ich mich halt immer, komme ich da rein und dann sehe ich dann halt eben 17 Fernseher in 17 verschiedenen Größen, die dann irgendwelche tollen, hochauflösenden Filmchen zeigen. Ja, kann man machen. Wenn die dann so richtig super groß werden, frage ich mich, wer hat eigentlich das Wohnzimmer dafür? Hat aber eine Menge Platz eingenommen. Haushaltsgeräte auch, ja, von Leuten, die so Einlegesiebe für Heißluftfritteusen angeboten haben, bis hin eben zu High-End-vernetzten Herden und Küchen, war da alles zu sehen. Weiter Bereich Audio, Home Entertainment, da war auch, ja, HiFi-Anlagen aller Arten, Streaming-Dienste aller Arten, der ganze Bereich Home Entertainment, viel Raum eingenommen, das eine oder andere ganz spannende Thema mit dabei gewesen. Mobilität war ein größerer Bereich, komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen, Kommunikation und Konnektivität. Da ging es dann halt auch ja um Handys und um Handyhüllen und um gehäkelte Handygürtel, die dann da irgendwie gezeigt wurden. Bereich Computing und Gaming bin ich nicht tiefer rein. Das war so ein bisschen abseits meiner Laufroute. Ist jetzt auch nicht so ganz zentral mein Thema. Foto, Video, Dito bin ich auch nur kurz durch. Viele Kameras, viele Videokameras, Fotothemen. Und dann der Bereich Health und Fitness, Gesundheit und körperliche Fitness, auch relativ stark vertreten. Drei Themen, die ich mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Das eine, Thema Mobilität. Wenn das, was dort gezeigt worden ist, die Gesamtheit der zukünftigen Mobilität darstellt, dann haben wir ein Problem. Also die IFA hatte 2,5 relativ kleine Hallen zu dem Thema aufgebaut. Dort gab es eigentlich ausschließlich Elektroscooter zu sehen. Also sowohl die Scooter zum Draufstehen, die Roller, als auch die Roller zum Draufsitzen. Alles mit elektrischen Antrieben natürlich und alles hochgradig vernetzt. Und die Luxusmodelle dann auch mit allem, was man sich so wünscht. Dazu noch 1-2 Motorräder, Elektromotorräder, und das war es dann auch schon. In dem Punkte ganz schwach aufgestellt. Alles, was den Bereich Auto angeht, was den Bereich nicht-persönliche Mobilität angeht, kam null vor. Gab es nicht. Von daher für mich jetzt aus meiner Sicht daraus ganz spannend zu sehen, dass das so ist, aber halt eben auch nur eingeschränkt informativ, was meine fachlichen Themen angeht. Smart Home war großes Thema. Immer wieder hier und da und dort kam es in verschiedensten Kontexten, ob jetzt beim Home Entertainment, beim Audio oder eben explizit im Smart Home Bereich, an den Haushaltswaren. Für mich immer noch so ein bisschen die Frage: A, was sind die Use Cases, also was soll das? Und B, und ist die für mich entscheidende Frage, wie soll das Ganze realisiert werden? Natürlich ist es schön, wenn ich elektrische Rollläden habe, die ich dann ja vom Schlafzimmer aus steuern kann, dass die im Wohnzimmer hochgehen. Und wie gesagt, die Frage der Use Cases stellt sich schon mal, aber dann müsste ich ja halt mein gesamtes Haus mit entsprechenden Infrastrukturen versehen. Da müssten plötzlich Steckdosen an Stellen sein, wo heute keine Steckdosen sind. Da müssten Elektromotoren montiert werden. Da müssen, wenn ich es nachrüste, wird es wahrscheinlich auf eine Funktechnologie hinauslaufen, ob es jetzt über das WLAN läuft oder ob es über irgendwelche Bluetooth-Verbindungen läuft. All das muss ich ja nachinstallieren. Die Frage ist, wer tut das? Wer macht das? Also bei Neubauten von Häusern kann ich mir das gut vorstellen, dass es da dann Architekten gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sagen, jawohl, Smart Home ist, mache ich, ich bereite alles darauf vor. Aber auch da wiederum ist die Frage, welche technischen Standards nehme ich? Es gab vor vielen Jahren mal den sogenannten K-Bus, also ein Bussystem, das K-Bus hieß. Nie wieder was von gehört, keine Ahnung, ob der verbaut wird oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da mal angefangen hat mit, und dann gibt es jetzt ein paar Häuser, die diesen Bus haben, aber keinen mehr der Technologien dafür anbietet, weil man sich jetzt auf WLAN oder Bluetooth oder einen ganz anderen Bus geeinigt hat. Oder auch drahtlos jetzt. Also ist mir alles noch so ein bisschen technisch nicht ganz ausgereift. Und ich habe eben auf der IFA auch nichts gefunden, was meine Zweifel beseitigt hätte, dass ich sage, jawohl, wir sind da jetzt auf dem richtigen Weg. Und ein weiteres Phänomen, was ich festgestellt habe, es gab eine ganze Halle ausschließlich mit Balkonkraftwerken. Also diesen Solarzellen, das sind meistens so einen Quadratmeter groß oder einen halben Quadratmeter, kann ich mir an meinen Balkon montieren und dann kann ich da Sonne einsammeln. Und da frage ich mich auch, wie effizient ist das wirklich in der Summe? Also das, wenn ich da eine Solarzelle hinhänge und dann kommt da so ein bisschen Strom raus und dann kann ich mein Handy mit aufladen oder klar kann ich nachvollziehen, nehme ich jetzt nicht den Kohlestrom oder den Atomstrom aus der Steckdose, sondern ich habe den selber produziert. Wenn ich das ganze System mal anschaue, wenn ich die Systemgrenzen sehr weit setze, also die Produktion, den Transport der Solarzellen, die Montage der Solarzellen, bis dann eben hin zu, was kriege ich denn am Ende wirklich raus? Also einer meinte, ja, dann können Sie so einen Kühlschrank mit betreiben. Okay, mit einem Quadratmeter kann ich einen Kühlschrank betreiben, wenn ich dann aber auch gerne noch meine Gefriertruhe und meinen Herd und ja, wie viel von den Dingern brauche ich denn dann eigentlich, um überhaupt einen essentiellen, spürbaren Anteil meines Stromes auf dem Balkon selber zu produzieren. Aber es scheint im Moment ein Trend zu sein, dass man das macht. Ich finde, es sieht nicht besonders schön aus. Die Dinger, wenn die dann außen an den Balkons hängen, naja. Und wer glaubt, dass das die Welt rettet, darf da gerne dran glauben. Ich werde da auch nicht widersprechen. Ich persönlich glaube das nicht. Hat es sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Berlin ist für mich ja sowieso als Berliner immer eine Reise wert. Und bin gerne dort. Es hat sich für mich ganz klar herausgestellt, ein Tag reicht. Ich hatte ein Zweitagesticket mir vorab besorgt, weil ich mir nicht ganz sicher war. Gehst du mal einen zweiten Tag hin, machst du das finste Thema, in die du so tief einsteigst, dass man es in einem Messetag nicht abgedeckt bekommt. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht bin ich an Ständen vorbeigegangen, bei denen ich hätte anhalten sollen. Vielleicht gab es noch eine Halle, die ich nicht betreten hat, in der ich die Erkenntnis meines Lebens gefunden hätte. Ansonsten glaube ich aber, dass das, was ich gesehen habe, mir einen passablen Überblick verschafft hat. Und das habe ich in einem knappen Messetag sehr gut und in aller Ruhe und mit einer kurzen Mittagspause gut abdecken können. Zweites Thema, Industrie 5.0. Da hatte ich jetzt vorhin schon kurz erwähnt, von einem Zukunftsforschungsinstitut gab es so ein Webinar, da habe ich mich war ich dabei und die haben unter anderem eben über das Thema Industrie 5.0 gesprochen. Die Definition, es gibt da von der Europäischen Union eine Definition, also 5.0 ist die Vision einer Industrie, die über die Themen Effizienz und Produktivität als Kernthemen hinausgeht und die Rolle für die Gesellschaft stärkt. Kann ich jetzt so nicht richtig viel mit anfangen mit dieser Definition, weil Industrie ist in unserer Gesellschaft essentiell und überhaupt nicht wegzudenken. Und die Tatsache, dass wir uns in Deutschland im Moment ja doch in sehr stark in Richtung einer Deindustrialisierung bewegen, ist schon sehr, sehr bedenklich. Es gab dann noch die Beschreibung, es ist human-centric, also es ist menschzentriert, es ist nachhaltig und Industrie 5.0 ist resilient. Kann ich alles drei nachvollziehen? Für mich eben die Frage, warum ein extra Begriff, aber da komme ich dann nochmal zum Ende dieses Abschnitts zu. Also menschzentriert, nachhaltig und resilient, also gegen äußere Einflüsse, gegen äußere Störungen stabil aufgestellt. Gehen wir mal kurz durch, Industrie 1.0 oder eher klassisch ausgedrückt die erste industrielle Revolution Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. In erster Linie das Ersetzen menschlicher Kraft durch Dampfmaschinen, durch generell eine Mechanisierung, die stattgefunden hat, durch die Eisenbahn, auch die Revolutionierung der Transportmittel. Also das sind so Themen, die in der ersten industriellen Revolution oder die Industrie 1.0 ausgemacht haben. Ich habe zu der ganzen Thematik vor, ist auch schon wieder ewig her, im Jahr oder so, eine Podcast-Folge gemacht. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal gucken. Da gehe ich dann auch wirklich detailliert ein darauf, welche Konsequenzen das für Mensch-Maschine-Schnittstellen hat, für das Verhältnis von Mensch zur Technik hat. Da wird dann entsprechend nochmal tiefer drauf eingegangen. Industrie 2.0, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Das war der Punkt, wo die Massenfertigung, wo die Fließbänder aufkamen. Henry Ford war ja Anfang des 20. Jahrhunderts einer der ersten, der ganz konsequent an Fließbändern gefertigt hat. Es kam auch das Thema Elektrizität dazu. Elektrischer Strom war plötzlich relativ gut verfügbar und konnte auch im industriellen Kontext eingesetzt werden. Und es kam die Telekommunikation dazu. Also erst über die Kabel, auch wissen wenige, aber Faxgeräte sind älter als Telefone. Also deutlich ältere Technologie. Aber auch Morse-Kommunikation über Kabel. All das wurde plötzlich verfügbar, insbesondere eben das Thema Telefon, dass man miteinander über große Entfernungen sich austauschen konnte. Das hat eben zum Beginn oder ja, war die Initialzündung für die Industrie 2.0 oder die zweite industrielle Revolution. Die dritte industrielle Revolution hat dann Ende der 60er Jahre hat sie gestartet, und zwar mit der Einführung der Mikrocomputer, der Mikrochips oder generell der Computer in den industriellen Prozess. Also Themen wie Automatisierung, Roboter, Elektronik. Ja, all das sind Themen, die in späten 60er Jahren, dann gerade speziell in den 70er und 80er Jahren, immer stärker wurden, immer deutlicher wurden, immer mehr Raum eingenommen haben. Aus Mensch-Maschine-Schnittstellen-Sicht, das Spannende ist halt, dass das erste Mal eine Entkopplung von Interaktion und Aktion, also der Interaktion zwischen Mensch und Technik auf der einen Seite und der Aktion, die Maschine ausführt, auf der anderen Seite, dass es das erste Mal entkoppelt werden konnte. Industrie 4.0, seit 10 bis 15 Jahren maximal gibt es den Begriff. Das ist auch das Industrial Internet, also das industrielle Internet, das beschreibt dieses Phänomen relativ gut. Da geht es um die Vernetzung von Maschinen, um das Internet of Things, das Internet der Dinge, dass Maschinen komplett miteinander vernetzt sind, sich austauschen, auch eine eingeschränkte, aber eine gewisse Selbstständigkeit haben und auch eine gewisse Lernfähigkeit sich angeeignet haben. So eine Maschine sagt, hey, ich brauche eine Wartung, und dann wird über einen Internetanschluss wird eine Nachricht geschickt an die Firma, die die Wartung dieser Maschine in dem Produktionsprozess durchführt. Und dann kommt da jemand und macht das. Oder eine Maschine sagt, hey, ich brauche neues Material, mir gehen die Bleche aus. Ja, wir müssen neue Bleche bestellen, damit ich hier weiterarbeiten kann. Also das sind so Szenarien, stark vereinfacht, die in den Bereich Industrie 4.0 reinkommen. Dazu kommt auch eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter, die nochmal intensiver geworden ist, dass man da eine gewisse Gleichwertigkeit herstellt und damit dann halt eben auch über Fabriken hinaus, über einzelne Produktionsstätten hinaus eine Vernetzung erreicht. Das also so ganz grob Industrie 4.0. Und das war für mich der Stand, ist das Thema, mit dem wir uns im Moment auseinandersetzen, was unsere Gesellschaft auch sehr, sehr stark prägt. Es gab in jeder dieser industriellen Revolutionen immer die Befürchtung, uiuiui, jetzt wird der Arbeiter abgeschafft, der Mensch wird abgeschafft, alles machen nur Maschinen. Es ist in den 200 Jahren, die wir jetzt hier industriell revolutioniert sind, nie passiert. Es wird jetzt auch wieder nicht passieren. Es wird sich aber natürlich die Art der Arbeit, jedes Mal hat sie sich geändert, und die Art der Qualifikation, die erforderlich ist, um diese Arbeiten auszuführen. Ja, jetzt Industrie 5.0. Mensch-Roboter-Kooperation, kognitive Systeme, Flexibilität, Anpassung, Customization, künstliche Intelligenz. Das sind die Stichworte, die in diesem Zusammenhang gefallen sind. Für mich die Frage, wird das Ganze nicht durch Industrie 4.0 auch schon abgedeckt? Ich habe da jetzt nichts entdeckt, was jetzt wirklich über die Industrie 4.0 hinausgeht, warum man da jetzt die 5.0 einführt. Also 4.1 oder 4.5 hätte ich ja noch verstanden, dass man sagt, ja, wir haben da jetzt noch ein paar mehr Schritte und durch die noch stärkere Verfügbarkeit und das verstärkte Bewusstsein zum Thema künstliche Intelligenz, da haben wir halt eben entsprechend was. All das wäre nachvollziehbar. Für mich eher im Moment noch ein Buzzword, ein Marketing. Vielleicht bin ich in wenigen Wochen oder wenigen Monaten ganz anderer Meinung. Ich bin ja gerne bereit zu lernen und Dinge neu zu sehen und anders zu betrachten. Aber müssen wir mal schauen. Dazu kommt, dass alle anderen Industrien X.0 einige Jahrzehnte gedauert haben. Die 4.0 ist gerade mal ja eben 10 bis 15 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass Industrie 5.0 oder dass die Zeit reif ist für eine Industrie 5.0. Wie gesagt, ich lasse mich gerne da vom Gegenteil überzeugen. Drittes Thema heute, 15 Minuten Stadt. Ist ja auch ein Mobilitätsthema. Wie bewegen wir uns in Zukunft in Städten? Haben wir noch private Verkehre? Besitzen wir eigentlich noch persönlich irgendwelche Geräte, mit denen wir mobil sind? Oder ist das alles öffentlich? Ist das alles geteilt? Habe ich halt kein eigenes Auto mehr, sondern teile ich mir das? Habe ich keinen eigenen Scooter mehr, sondern teile ich den? Nehme ich den aus einer Flotte heraus? Also das sind Themen, die damit reinspielen. Und es gibt eben die Vision, dass alles, was ich brauche in einer Stadt, in 15 Minuten erreichbar ist. Und es geht nicht um Autominuten, es geht um Fuß- oder vielleicht um Fahrradminuten. Aber ich gehe mal davon aus, es sind 15 Minuten. Und das ist im Prinzip die Idee der 15-Minuten-Stadt. Wie weit sind wir, was das Thema angeht? Weit entfernt, ganz klipp und klar. Also wer mal so seine täglichen Wege, seine täglichen Fußwege durchdenkt oder auch alle Wege, die wir nicht zu Fuß zurücklegen. Ja? Wenn man dann sagt, hey, das müsste ich jetzt laufen. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto morgens eine halbe Stunde auf der Autobahn zur Arbeit fahre, ins Büro, dann ist es zu Fuß definitiv nicht in einem Tag oder zwei Tagen zu schaffen. Ja, also da sind wir dann weit, weit von entfernt. Unser tägliches Leben heute rotiert eigentlich um deutlich größere Entfernungen und vor allen Dingen auch um deutlich längere Zeiten, die wir mobil sind. Es gibt zwei Wege, die angegangen werden, um die 15-Minuten-Stadt zu erreichen. Das eine sind so neue Städte wie diese Neom-Stadt oder The Line in Saudi-Arabien. Da gibt es diese Projekte, wo die diese irrwitzigen Riesenstädte in die Wüste nageln. Bin da sehr, sehr skeptisch, ob die jemals überhaupt fertig werden. Hab da meine ganz, ganz starken Zweifel, dass das funktioniert. Und dann für mich einfach auch die Frage, wer zum Teufel soll da leben? Ja, wer will da leben? Wer hat eigentlich Bock, in so einem künstlichen Glaskasten, der 170 Kilometer Schnur gerade durch die Wüste gelegt ist, zu leben? Wer macht das? Ja, also ich kann es mir für mich nicht vorstellen, wenn jemand von euch, einer oder einer von euch, sagt, hey, cool, ja, kann ich mir vorstellen, aus den und den Gründen, bitte bei mir melden, dass wir da mal einen Dialog eintreten, dass ich auch da lernen kann, ob und wie es da andere Optionen und ob und wie es da andere Use Cases für diese Städte gibt. Der zweite Weg, neben den neuen Städten, der zweite Weg, eine 15-Minuten-Stadt zu realisieren, ist der Umbau existierender Städte. Und da gibt es den einen oder anderen Ansatz. Da muss man sich mal vorstellen, nicht alle Menschen, selbst die in Städten leben, leben in Berlin-Mitte. Oder in einer mittelgroßen Stadt wie Böblingen, wo man sehr viel zu Fuß machen kann und vieles ist hier auch innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Wenn man dann noch ein bisschen nachhilft und dies und das und jenes macht, dann kann ich mir vorstellen, ja, ist das ganze Thema einigermaßen realistisch. Warum es trotzdem nicht funktionieren wird? Menschen sind Menschen und Menschen wollen sich ihre Mobilität, ihre Freiheit, die Freiheit sich überall und jederzeit bewegen zu können, nicht abnehmen lassen. Und es ist auch so, dass das Thema genetisch determiniert ist. Wir als Menschen sind es einfach gewöhnt, jeden Tag eine bestimmte Zeit X, die liegt so um die 60 Minuten rum, uns zu bewegen, um unsere Kalorien einzusammeln. Das war bei unseren steinzeitlichen Vorfahren so. Und das ist einfach so tief in uns drin, dass wir diese Stunde Mobilität pro Tag sowieso nehmen werden, machen werden, uns durchführen werden. Ja, wir sind diese eine Stunde pro Tag mobil. Also die Idee, die Leute sitzen alle zu Hause und kriegen alles angeliefert und bewegen sich nicht mehr, die ist sehr theoretisch und wird sich so nicht realisieren lassen. Thema Job. Ja, ich will einen passenden Job haben und nicht den nächstgelegenen. Jetzt kann man sagen, ja, in einer 15-Minuten-Stadt können alle im Homeoffice arbeiten. Ja, viele, aber definitiv nicht alle. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne diesen kundenorientierten Job machen, wo ich vor Ort sein muss, bei Firma XY, und die ist halt nun mal eben eine Autostunde entfernt, dann kann ich das nicht in 15 Minuten erreichen. Das heißt also, die Idee, dass ich meinen Job in 15 Minuten zu Fuß erreiche, funktioniert nur dann, wenn ich entweder alles komplett remote mobil mache, und da habe ich bei bestimmten Tätigkeiten ernsthaft Probleme, mir das vorzustellen, oder dass ich dann halt eben ja so sehr, also quasi eine Mischung aus Homeoffice und vor Ort mache, dass ich sage, ich habe in 15 Minuten Laufentfernung ein Büro und da sitzen von 10 verschiedenen Firmen die Leute drin, die alle bei mir in der Umgebung wohnen. Aber dann kann ich auch zu Hause sitzen. Also das ist so ein Thema, ja. Gilt zum Beispiel auch für Restaurants. Ja, ich will jetzt nicht ein Restaurant in 15 Minuten Entfernung haben, sondern ich möchte in ein ganz spezifisches, spezielles Restaurant. Und wenn das halt eben 30 Minuten oder 45 Minuten entfernt ist, will ich da trotzdem hin. Und sage jetzt nicht, ach, ist ja viel zu weit weg, ich nehme mal die, ich saß mal etwas böse, Pommesbude bei mir um die Ecke, die erreiche ich in 5 Minuten Fußweg, ich verzichte auf mein Sterneessen, weil das sind ja dann 35 Minuten Fußweg. Ja, das werden die Leute nicht machen. Gilt auch für Ärzte zum Beispiel, ne? Ganzen Dienstleister. Also ich will den passenden und den sympathischsten Arzt haben. Ich will nicht den nächstgelegenen Arzt haben. Das ist für mich kein Qualitätskriterium eines Arztes, oder es ist nur eins von vielen, dass der bei mir in der Nähe ist. Also mein Hausarzt ist in gut 10 Fußminuten erreichbar, wäre Teil dieser 15-Minuten-Stadt. Aber wenn der mit seiner Praxis umzieht, würde ich gerne bei ihm bleiben und sagen, ja, dann ziehe ich halt eben mit. Und wenn ich dann halt eine halbe Stunde Auto fahre bis dahin, dann ist diese Idee der 15-Minuten-Stadt auch schon wieder durch. Also, für mich ein kritisches Thema. Überzeugt mich vom Gegenteil. Wenn ihr der Meinung seid, dass das eine richtig, richtig gute Angelegenheit ist, meldet euch und dann können wir da gerne drüber reden. Ja, das war's mit der ersten Folge hier. Ich nehme sie, wie gesagt, Anfang Oktober auf. Sie wird am 3. Oktober erscheinen. Das ist in Deutschland der Nationalfeiertag, der Tag der deutschen Einheit. Ihr kriegt ja trotzdem eure Messages über eure Podcast-Player, dass da was erschienen ist. Ich möchte gerne jetzt in den Donnerstags-2-Wochen-Rhythmus zurückkehren. Und von daher, ja, kommt jetzt einfach mal am Feiertag eine Folge. Und ihr werdet es genießen, ihr werdet hier zuhören. Und darüber freue ich mich sehr. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.